Ja, guten Morgen zusammen, auch von mir. Wir haben ja in den letzten Wochen so das Alte Testament betrachtet, fing an mit der Schöpfung und ging dann immer weiter. Und letztens hatten wir ja die Begebenheit, wo der Abraham den Isaak opfern sollte. Ich finde es sehr interessant an dieser ganzen Begebenheit, die wir da so verfolgen, dass Gott seine Zukunft, seinen Plan mit einer Familie verwirklicht. Es gibt eine Familie in der Bibel oder beziehungsweise mit der er persönlich Kontakt hat. Und diese Familie wird sozusagen seinen Plan mit dieser Welt umsetzen. Was mir dabei aber auffällt, ist, dass Gott zwar seine Pläne hat und seine Pläne sind gut, aber da kommen noch ganz schön viele Dinge, Querschläger rein und so weiter, was irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und wir wollen heute weiter in der Geschichte gehen, und zwar sind es die beiden Enkel von Abraham, der Esau und der Jakob. Die zwei sind Zwillinge. Zwillinge, die schon, ja, das gibt da so ähnliche Parallelen zu Sarah, weil der Isaak und die Rebekka, die sind eigentlich ein glückliches Ehepaar, wenn man das so immer wieder liest, die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben, beziehungsweise wie der Diener vom Abraham die Rebekka geholt hat, das ist auch schon eine tolle Geschichte. Und die haben sich lieb. Aber auch da gibt es ein Problem. Sie haben von Gott eine Zusage, dass Gott sein Volk bauen will, aber irgendwie funktioniert das nicht. Und auch der Isaak ist schon 60 Jahre alt und ist immer noch kein Vater. Und dann betet er für seine Frau Rebekka. Und dann wird die Rebekka schwanger. Und da ist wahrscheinlich die Freude riesengroß. Aber selbst in der Schwangerschaft läuft nicht alles glatt, weil sie merkt schon, dass in ihrem Bauch irgendwas nicht stimmt. Die kämpfen nämlich da, die zwei. Ich weiß nicht, ob kämpfen. Auf jeden Fall merkt sie schon ganz doll, dass da irgendwie ein Rumoren ist. Und dann bekommt sie gesagt, dass ja die schon miteinander kämpfen werden. Und sie kriegt auch schon gesagt, dass sie Zwillinge bekommt und dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Das ist schon eine ganz spezielle Verheißung, die Gott ihr gibt. Und ich finde, es ist wieder etwas, was man nicht erwartet. Ganz normal ist es so, dass der ältere Sohn das Erstgeburtsrecht hat. Und das heißt, er wird einmal der Patriarch werden. Er wird einmal die Familie führen. Er wird entscheiden, wo es hingeht. Er wird allen Besitz bekommen. Und er ist derjenige, der das Sagen hat. Und die Rebekka kriegt schon gesagt, dass das nicht der Fall ist. Und weil die Bibel ja immer recht hat, passiert es natürlich auch so. Es geht nämlich direkt bei der Geburt so los, dass da zuerst ein Junge geboren wird, der ist ziemlich rötlich und auch haarig. Und an seiner Ferse hängt der zweite dran. Also manchmal hat man es ja so, dass zwischen Zwillingsgeburten ein paar Stunden oder so sind. Und bei den zwei geht das rapsap, sind beide auf einmal da. Es geht, könnte man sagen, die haben sich schon gestritten, wer ist der Erste, der da sein will. Und so nennen die den dann auch Fersenhalter. Fersenhalter heißt aber auch übertragen im Sinne der Listige oder der Betrüger. Und ich habe mir mal so vorgestellt, wie das gewesen sein könnte, als der Jakob ein kleiner Junge war. Wenn der schon der Listige hieß. Der war bestimmt so ein kleiner, feuriger Kerl, der so einen Schalk im Auge hatte, der vielleicht auch immer der Lustige war und so weiter. Und der Esau, das war so ein richtiger Pfadfinder. Der ging gerne auf die Jagd. Der hat wahrscheinlich mit seinem Vater zusammen Abenteuer erlebt. Heute wären die bestimmt in die Wildnis gegangen, hätten gezeltet und hätten da Lagerfeuer gemacht und alles. Das war so ein richtig cooler Kerl. Und der Jakob, der liebte den Esau ganz doll. Und der Jakob, der war so ein der wollte lieber zu Hause bleiben, der hat es lieber gemütlich gehabt, der blieb beim Zelt, der hat sich um die Ziegen gekümmert und die Rebekka mochte den am liebsten. Das ist schon immer ein Drama, wenn Eltern ein Lieblingskind haben, finde ich persönlich. Ich hatte zum Glück das Glück, dass meine Eltern sehr darauf geachtet haben, uns drei gleich zu behandeln. Also ich habe zwei Brüder und sie haben sehr darauf geachtet, dass keiner von uns bevorzugt wurde. Das ging so weit, wenn sie was mitbrachten, weiß ich noch, einmal kamen sie aus dem Urlaub und so und brachten uns drei Autos mit. Die Autos waren alle drei grün, damit keiner sich bevorzugt fühlte. Aber bei dieser Familie ist das ganz anders. Da merkt man ganz genau, wer ist des Vaters Lieblings und wer ist der Liebling von der Mutter. Und die zwei wachsen heran und der Jakob, der hat so seine Strategie. Und man merkt auch in dieser Geschichte, dass Gott in seinem Leben überhaupt noch keine Rolle spielt. Er ist voll auf seinen Vorteil bedacht und hat eine Strategie, wie kann ich gewinnen? Was kann ich machen, damit ich gewinne, damit ich das Gute bekomme? Ja, und dann ergibt sich, die Geschichte kennt ihr alle, eine gute Situation für ihn. Und zwar, der Esau ist wieder auf der Jagd gewesen. Und wenn man jetzt jagt, dann geht das nicht immer so rapzapp, ich gehe in den Wald oder aufs Feld und da kommt ein Vogel oder eine Hase und ich schieße mal schnell und der ist tot und ich habe ein Tier, sondern man ist manchmal richtig lange unterwegs. Manchmal hat man kein Glück, dass einem kein Wildtier begegnet, manchmal schießt man daneben. Auf jeden Fall hat er endlich was gefangen und kommt nach Hause und ist ziemlich fertig. Und der Jakob hatte ein leckeres Gericht gekocht. Naja, lecker weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte er was gekocht und es roch vielleicht ganz gut. Wenn man Hunger hat, schmeckt ja alles. Und ich kann mir das gut vorstellen, auch bei uns zu Hause ist das so, der Timon, der kocht total gerne und der Dan, der kocht überhaupt nicht gerne. Und wir waren mal im Urlaub und dann hat die Sigrid angerufen und gesagt, wie geht's euch denn? Ja, da sagt er, die kleine Hausfrau, die kocht hier schon. Und meinte den Timon. Und so ist das ungefähr bei den Zweien auch gewesen. Da war einer, der hatte schon was bereitet und der andere kommt, hat einen wahnsinnigen Hunger. Und wenn man Sonnenhunger hat und schon unterzuckert ist, dann überlegt man manchmal gar nicht mehr richtig. Und dann sagt der Jakob zum Esau, oder der Esau sagt, gib mir doch bitte was von deinem Linsengericht. Und der Jakob sagt, ja, kannst du kriegen, aber ich möchte was dafür haben. Ja, was denn? Dein Erstgeburtsrecht. Und ich habe euch gerade versucht, so ein bisschen zu erklären, was Erstgeburtsrecht ist. Und der Esau hatte so einen Hunger und hat überhaupt nicht über die Folgen nachgedacht. Ich denke, wir machen vielleicht auch manchmal Dinge, wo wir einfach nicht drüber nachdenken, was hat das für Folgen. Auf jeden Fall sagt er, okay, kannst du haben, was soll ich jetzt, ich muss jetzt irgendwas essen. Und er verkauft ihm sein Erstgeburtsrecht. Ich bin mir nicht sicher und ich weiß auch nicht, da steht nichts in der Bibel drüber, wie das Verhältnis zwischen den beiden war. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Esau schon vielleicht ein bisschen vorsichtig geworden ist, was seinen Bruder angeht. Und dass die zwei nicht so viel Gemeinsames hatten. Ein paar Jahre später ist es dann so, dass der Isaak immer älter wird und gebrechlich und er kann nichts mehr sehen und er merkt, dass er bald sterben muss. Und es war damals ganz wichtig, den Segen zu geben, den Segen an seine Kinder weiterzugeben. Und der Segen ist im Grunde sowas wie ein Erbe, was hinterlassen wird. Und er merkt, dass er bald sterben wird und denkt und plant, dass er den Segen seinem Sohn Esau weitergibt. Vielleicht wusste er auch gar nichts davon, dass der Esau das Erstgeburtsrecht verkauft hat oder weggegeben hat. Auf jeden Fall sagt er zu ihm, Esau, ich erinnere mich an all die schönen Stunden, die wir hatten auf dem Feld, als wir zusammen gejagt haben. Das war so toll und ich würde mir wünschen, dass du mir so jetzt auch ein Tier jagst Und wenn du das dann gejagt hast, dass du mir das so zubereitest, weißt genau, wie ich das gerne mag. Wir haben das immer zusammen gemacht. Genauso möchte ich das gerne haben. Und dann gebe ich dir meinen Segen. Und der Esau macht das natürlich gerne, weil er seinen Vater liebt. Und er geht und versucht, ein Tier zu fangen. Aber die Rebekka hat es gehört. Und die Rebekka erinnert sich wahrscheinlich auch wieder an das Wort, was sie gehört hat von Gott, dass der Jüngere der Gesegnete sein soll. Ich weiß nicht, ob das ihre Motivation ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall verführt sie ihren Sohn, dass er sich diesen Segen erschleicht. Und es gibt ganz viele Punkte, die eigentlich dagegen sprechen. Wenn man sich die Geschichte durchliest, dann denkt man, wie konnte das passieren? Dann fragt man sich, wie konnte das passieren? Weil es sind so viele Dinge, die nicht passen. Ich würde euch das gerne mal vorlesen, weil ich das ganz spannend finde. Da sagt nämlich Jakob zu seiner Mutter, hast du denn nicht daran gedacht, dass Esaus Haut behaart ist, aber meine ganz glatt? Wenn mein Vater mich berührt, merkt er den Unterschied, der Betrug fliegt auf und er verflucht mich, anstatt mich zu segnen. Rebekka aber ließ sich nicht beirren. Dann soll der Fluch mich treffen, erwiderte sie. Jetzt tu, was ich dir gesagt habe, hol mir die Ziegenböckchen. Jakob brachte sie und Rebekka bereitete ein schmackhaftes Essen zu, so wie Isaak es gerne hatte. Sie nahm die besten Kleider Esaus, die sie im Haus aufbewahrte, und befahl Jakob, sie anzuziehen. Die Felle der Böckchen wickelte sie um die Hände und um den glatten Hals. Also ich stelle mir immer vor, wie behaart der sein muss, der Esau, wenn man ein Ziegenfell um die Hand wickelt. Aber auf jeden Fall habe ich gelesen, dass das gab eine Ziegensorte, da haben die Römer auch Perücken rausgemacht. Also der Esau war wahrscheinlich schon sehr behaart. Dann gab sie ihm Braten und frisch gebackenes Brot. Jakob ging damit zu seinem Vater und begrüßte ihn. Isaak fragte, wer ist da? Esau oder Jakob? Ich bin es, dein älterer Sohn Esau, antwortete Jakob. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Komm, setz dich auf und iss, damit du mir nachher den Segen geben kannst. Verwundert fragte Isaak, wie konntest du so schnell ein Stück Wild erlegen, mein Sohn? Der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen, erwiderte Jakob. Komm näher, forderte Isaak ihn auf. Ich will mich davon überzeugen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Jakob ging zu ihm hin und Isaak betastete ihn. Die Stimme ist zwar von Jakob, sagte er, aber die Hände sind von Esau. Er erkannte Jakob nicht, weil er behaarte Hände hatte wie Esau. Darum entschloss er sich, ihn zu segnen. Doch vorher fragte er ihn noch einmal, bist du wirklich mein Sohn, ja Esau? Ja, ich bin's, log Jakob. Dann gib mir das Essen, damit ich von dem Wild esse und dir den Segen gebe, sagte Isaak. Jakob reichte es ihm und sein Vater aß, dann gab er ihm Wein und Isaak trank. Komm und küss mich, mein Sohn, bat Isaak. Jakob ging zu ihm und küsste ihn. Als Isaak den Duft der Kleider roch, sprach er den Segen. Diese Szene müsst ihr euch mal vorstellen. Also, es gibt noch eine lustige Geschichte aus unserer Familie. Mein Bruder Christoph und ich, wir haben die gleiche Stimme. Und einmal da war ich mit der Sigrid befreundet, habe ich die Sigrid angerufen und dann haben wir immer das Telefon gewechselt. Und die Sigrid hat es nicht gemerkt. Aber die zwei hatten unterschiedliche Stimmen. Und der Isaak wird ja sehr kritisch. Und sehr skeptisch, ob das wirklich sein Sohn ist. Und ich finde es wirklich kalt, also wirklich kaltherzig, wie der Jakob hier seinen Vater wirklich hinters Licht führt. Das ist wirklich ein Drama, finde ich. Das ist ganz schlimm, was er getan hat. seinen Vater, der ihn liebt, der hat ihn so betrogen. Aber der segnet ihn dann und sagt, Gott gebe dir viel Regen und mache dein Land fruchtbar. Getreide und Wein sollst du Überfluss ernten. Viele Völker und Volksstämme sollen dir dienen. Herrsche über deine Brüder. In Ehrfurcht müssen sie sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir Böses tut. Wer aber wohlgesinnt ist, soll gesegnet werden. Das ist echt ein toller Segen. Aber ich finde, er hat einen faden Beigeschmack, weil er wirklich sich erschlichen wurde. Aber komischerweise, wenn wir die Geschichte ja weiter betrachten, stellt sich Gott zu diesem Segen. Obwohl der Jakob so hinterlistig gehandelt hat, stellt Gott sich zu ihm. Also ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, im Moment noch nicht, aber Gott hat halt seine Pläne und Gott ist nicht logisch. Und Gott erklärt sich auch nicht und legt keine Rechenschaft ab. Manchmal können wir Gottes Pläne einfach nicht verstehen. Aber sie sind, wie sie sind. Dann geht's weiter. Das Drama ist noch nicht zu Ende. Isaak ist gerade gegangen, hat wahrscheinlich gerade aufgeräumt. Und dann kommt der Esau von der Jagd zurück. Vielleicht war er stolz, dass es diesmal doch relativ schnell gegangen ist. Und er bereitet das zu. Und dann geht er zu seinem Vater. Und der fragt, wer bist denn du? Fragte Isaak verwundert. Dein älterer Sohn Esau, bekam er zur Antwort. Da erschrak Isaak heftig und fing an zu zittern. Aber gerade eben hat mir doch jemand ein gebratenes Wild zu essen gegeben, rief er. Ich habe alles gegessen und ihn gesegnet, bevor du kamst. Ich kann mein Wort nicht mehr rückgängig machen. Als Esau das hörte, schrie er voll Bitterkeit laut auf. Segne mich, Vater, segne mich, flehte er. Aber Isaak entgegnete, dein Bruder hat dich betrogen und um den Segen gebracht. Ja, nicht umsonst trägt er den Namen Jakob, sagte Esau. Jetzt hat er mich schon zum zweiten Mal überlistet. Zuerst hat er mir meine Rechte als älterer Sohn erschlichen und jetzt bringt er mich noch um den Segen, der mir zusteht. Hast du denn keinen Segen mehr für mich? Isaak antwortete, ich habe ihn zum Herrscher über dich gemacht. Und alle seine Stammesverwandten müssen ihm dienen. Getreide und Wein habe ich ihm versprochen. Was kann ich dir denn da noch geben, mein Sohn? Aber Esau ließ nicht locker. Hast du wirklich keinen Segen? Hast du nur diesen einen Segen? Segne mich doch auch. Er fing laut an zu weinen. Da sagte Isaak, dort wo du wohnst, wird es keine fruchtbaren Felder geben, kein Regen wird dein Land bewässern. Durch dein Schwert musst du dich ernähren und deinem Bruder wirst du dienen. Doch eines Tages wirst du sein Joch abschütteln. Und dann passiert natürlich das, was total logisch ist und was man sehr gut nachvollziehen kann. Der Esau hasst seinen Bruder. Ich glaube, ich hätte den auch gehasst. Ich glaube, jeder von uns hätte seinen Bruder gehasst, wenn er ihn so hintergangen hätte. Aber er hatte eine Barriere, um seinen Hass auszuleben. Sein Vater lebte nämlich noch. Und er hat gesagt, solange mein Vater lebt, ertrage ich das. Aber sobald mein Vater tot ist, töte ich auch meinen Bruder. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Familie ist? Wie zerrüttet? Ich kann mir vorstellen, wenn der Jakob den Esau gesehen hat und umgekehrt, dann sind die am anderen Ende vom Lager aneinander vorbeigegangen. Die haben bestimmt überhaupt nicht mehr miteinander geredet. Die haben sich nur noch gehasst. Die haben sich nur noch Böses gewünscht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Jakob nicht glücklich war. Dass der Jakob auch gemerkt hat, ich bin zu weit gegangen. Aber es ist, wie es ist. Die Situation war so und es gab keinen Ausweg. Ich kann mir auch vorstellen, dass für die Eltern das nicht leicht war. Es steht auch noch da, dass der Esau Frauen genommen hat aus Kanaan und die waren wohl auch ganz schrecklich. Die haben den Zweien sehr viel Kummer bereitet. Und so war ein Durcheinander in dieser Familie und von Harmonie alles weit weg. Na, jetzt kommt die Rebekka wieder ins Spiel. Die Rebekka hat wieder einen Plan, steht hier. Und sie möchte ihren Jüngsten, ihren Lieblingssohn natürlich schützen und sagt, du musst fliehen. Geh ganz schnell zu meinem Bruder nach Haran. Ihr müsst euch vorstellen, dass diese Geschichte spielt in Beersheba. Beersheba ist im Süden von Israel, ist genau zwischen dem Toten Meer und der Küste irgendwo gelegen. Ein fruchtbarer Ort, ein Brunnen war da. Und dann sollte der Jakob 1000 Kilometer in den Norden fliehen, zu der Verwandtschaft von der Rebekka. Und er sollte sich da eine Frau holen. Und Frauen sind ja auch schlau. Dann hat sie sich überlegt, wie mache ich das denn jetzt, dass wir den hier gefahrlos aus der Kriegszone bekommen, ohne dass der Isaak auch noch irgendwie jetzt sagt, das mache ich nicht mit. Dann hat sie überlegt, der Isaak leidet auch unter diesen Frauen von dem Esau und ich versuche jetzt, ihn zu überzeugen, dass es gut ist, wenn der Jakob eine Frau findet aus unserer Heimat. Und da sagt sie dem Isaak, und der Isaak sagt, das ist eine gute Idee, das machen wir. Und dann lässt er den Isaak nochmal zu sich kommen und segnet ihn nochmal. Er segnete ihn und schärfte ihn ein, heirate niemals eine Einheimische, nimm dir keine kanaanitische Frau. Es ist besser, du gehst nach Mesopotamien zur Familie deines Großvaters und heiratest eine Tochter deines Onkels Laban. Gott, der alle Macht besitzt, wird dich reich beschenken und dir so viele Nachkommen geben, dass von dir viele Völker abstammen werden. Gott segnete Abraham. Dieser Segen ging auf mich über und jetzt gilt er dir und deinen Nachkommen. Ihr werdet das Land in Besitz nehmen, in dem du jetzt noch ein Fremder bist. Das hat Gott deinem Großvater Abraham versprochen. Mit diesen Worten verabschiedete Isaak seinen Sohn. So ging Jakob nach Mesopotamien zu Laban, dem Bruder seiner Mutter, der ein Sohn des Aramäers Betuel war. Ja, das ist die Geschichte immer noch nicht zu Ende. Denn der Esau hört das, dass seine Eltern den Jakob gesegnet haben, ihn weggeschickt haben und er möchte auch wieder etwas gut machen. Und er geht ganz schnell und heiratet nochmal eine Frau, und zwar eine Enkelin von dem Ismael. Und sagt, das ist in der Familie, dann habe ich auch eine Frau, die zur Familie gehört und dann habe ich wenigstens ein bisschen wieder gut gemacht. Also ihr seht, es läuft sehr schief. Es läuft schief in dieser Familie, von vorne bis hinten. Und Gott ist aber da. Und Gott lässt sie nicht alleine, denn es kommt die Geschichte jetzt, wo der Jakob flüchtet und dann müde wird und sich hinlegt an einen Platz und dann, wo eine Himmelsleiter oder eine Treppe, wo er eine Treppe sieht und wo Gott ihm die Zusage gibt, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Das ist die erste Begebenheit oder Begegnung von Jakob mit Gott, wo Gott ihm persönlich begegnet. Man könnte fast sagen, das ist vielleicht sowas wie eine Bekehrung. Der Jakob geht jetzt mit einem ganz anderen Lebensgefühl weiter. Er weiß jetzt, dass Gott an seiner Seite ist. Und ich habe natürlich in der Vorbereitung diesen Bibeltext ganz und gar durchgelesen. Und wenn man ganz zum Schluss seines Lebens, als er in Ägypten ist, ihn sieht, wie er sich verändert hat, wie er den Herrn anbetet und wie er voller Überzeugung seinen Enkeln weitergeben kann, was er mit Gott erlebt hat, wie Gott ihm geholfen hat, dann ist das ein ganz anderer Mensch. Es ist ein anderer Mensch als der diesen Betrug begangen hat. Und für mich ist in dieser Geschichte eine ganz große Gnade und auch ein Wunsch Gottes, dass man sein Leben ändern kann. Jeder kann sein Leben erneuern. Jeder kann zu Gott zurückfinden und wenn er noch so einen großen Mist gemacht hat. Wenn man alles kaputt gemacht hat, Gott ist da und hat seine Pläne mit jedem von uns. Und ich persönlich freue mich darüber, dass ich diesem Gott gehören darf, der einem so nachgeht, der einen nicht alleine lässt, der einen eine neue Chance gibt. Und ich habe als Schlusspunkt so einen Vers aus der Bibel rausgesucht, der, finde ich, passt super zu dieser Geschichte. Der steht in Sprüche 16, Vers 9. Ist auch ein Nachfahre von dem Jakob, der den geschrieben hat. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und ich finde, das kann man bei dieser Geschichte ganz wunderbar sehen. Rebekka und Jakob haben ihre Pläne gemacht, ihre Wege geplant, aber der Herr hat doch die Schritte gelenkt. Und wie das weitergeht, das hören wir ja noch in den nächsten Wochen. Ich möchte euch nur mitgeben, dass es immer noch und wieder eine Chance gibt, zu Gott zurückzukommen, Dinge gerade zu machen, Dinge, die man verbockt hat, wieder ins Reine zu bringen. Und das ist die Einladung, die Gott uns immer wieder gibt. Amen.